Herzlich willkommen zum Livestream bzw. Podcast. Heute wieder mit Frank Krause. Hallo Frank.
Hallo Markus. Ich danke dir für dein Interview heute.
Heute werde ich Frank zu seiner Buchserie über die sieben Basics des Glaubens interviewen. Das war für dich sicher eine große Herausforderung, so viele Bücher zu schreiben. Ja, für mich ebenfalls, da ich zu jedem Buch eine Videoserie dafür produziert habe. Ja, wie kamst du dazu, eine gleich siebenteilige Serie über Grundlagen des Glaubens zu schreiben?
Ja, das kam also so. Ich denke, das hing mit der Pandemie zusammen, also Anfang dieser Pandemie. Wurde ja der Reisedienst, den ich hatte, auch wir zusammen gemacht haben, das wurde ja, die Veranstaltungen, alles wurde eingestellt, nichts mehr ging. Und dann sagte Gott mir, gut, wir werden die Zeit nutzen und wir werden mal jetzt also sieben Bücher schreiben. Sieben Bücher, ich wollte es auch wirklich gar nicht glauben.
Habe ich mich verhört?
Sieben Bücher, nachdem ich ja nun schon auch viele Bücher geschrieben hatte, also 30 oder wie viele, ja, dann jetzt nochmal sieben Bücher. Und ja, zu diesen sieben Büchern sollte dann auch jeweils ein Kursheft schreiben, ein Kursheft erstellen, ein Arbeitsheft und ja, dann eben die Videoserie mit dir, wo dann bei jedem Buch, zu jedem Kapitel ein Video aufgenommen wurde. Also würden wir zählen, wären es insgesamt wahrscheinlich wirklich sehr viele.
Ja.
Vielleicht 70 Stück oder 80. Also es ist wirklich ein umfangreiches Werk und ich konnte mir auch nicht vorstellen, ja, wie soll das werden. Aber ja, gut, das empfand ich als Auftrag, göttlichen Auftrag, jetzt sieben Bücher zu schreiben. Ja, und worum sollte es gehen? Und ja, das kam eigentlich dann Buch für Buch, also mir wurde nicht irgendwie vorher gezeigt, jetzt die sieben Themen und so weiter, das war nicht der Fall.
Nur die Anzahl.
Nur die Anzahl war klar und dann eben mit diesen Kursen dazu und den Videoserien dazu und ja, das war, was ich im Gebet den Eindruck hatte und dann, ja, und dann ging's los mit ja, dem ersten Buch.
Da ich mich für die Videoserie auch selber mit meinen Grundlagen des Glaubens auseinandersetzen musste, war dies eine, auch für mich, sehr gute Gelegenheit, mein Wissen über die Grundlagen des Glaubens aufzufrischen. Manches war mir auch nicht so klar. Du hast zu jedem Kurs zusätzlich ein Kursbuch mit Illustrationen geschrieben. Für was sind speziell diese Kursbücher dann noch gedacht?
Ja, also erstmal sind diese sieben Bücher Grundlagen des Lebens, des neuen Lebens oder des neuen Menschen. Also viele verstehen unter den Grundlagen des Glaubens, und das ist ja auch ganz legitim, dass ja, dass es jetzt darum geht, sich zu bekehren und was ist die Sünde und wie, was ist das Kreuz und wie hat Jesus uns jetzt erlöst und wie können wir das annehmen. Also diese Grundlagen, die uns sozusagen über die Schwelle bringen in das Reich Gottes oder in den Himmel oder in Beziehung mit Jesus setzen, die uns aus der Verlorenheit in die Gerettetheit rüber transferieren. Also es geht nicht um diese Grundlagen, es geht um die Grundlagen, wenn wir auf der anderen Seite angekommen sind. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir jetzt, wenn die Sünde vergeben ist, wenn wir durch geboren sind, Wiedergeburt, nennen das viele Christen, dass wir dadurch sind und jetzt auf der anderen Seite sind, jetzt wiedergeboren sind und jetzt beginnt dieses neue Leben, ja. Und das war in meinem eigenen, in meiner eigenen Geschichte, war das oft ganz unklar. Ich drehte mich eigentlich relativ viel und die ganze Gemeinde um diese ersten Fragen, die Sünde, die Vergebung, das Kreuz, die Wiedergeburt, also es ging alles darum und dass wir das nicht verlieren und dass man das behält. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe mich jetzt 150 Mal bekehrt. Ich bin jetzt also sowas von bekehrt. Ich habe also das mit der Sünde also wirklich begriffen und alle Sünden tausendmal bekannt. Und also ich war durch diese, sagen wir mal, diese Grundlagen wirklich, wirklich durch. und hatte das Gefühl, ja, jetzt, wie geht es eigentlich weiter? Gibt es überhaupt irgendein Weiter? Und im Neuen Testament gibt es natürlich unglaublich viele Hinweise darauf, was dann jetzt alles möglich ist und wer wir jetzt eigentlich sind. Und was wir jetzt eigentlich können in Christus und woran wir alles Anteil haben, wozu wir Zugang haben und auch. Das sind also viele große, wunderbare, herrliche Dinge, nur ich habe dazu keinen wirklichen Zugang gefunden, weil mir das irgendwie, ja, weil das gar nicht so das Thema war in der Gemeinde. Und ja, und es geht also jetzt in den 7 Büchern um diese Grundlagen, die Grundlagen dieses neuen Lebens im Geist, in Christus, die himmlischen Dimensionen, wie wir da also jetzt dran Anteil haben, wie wir da reinkommen und wie die auch in uns reinkommen. Es geht um solche Grundlagen, die meines Erachtens also für viele Christen gar nicht, also eben unklar sind, wie bei mir eben selber. Von daher spreche ich hier aus eigener Erfahrung, ja, und die Kurshefte natürlich, genau wie die Videoserien, die das begleiten, die Bücher, sollen natürlich das den Leuten noch, die es wirklich wissen wollen, die sich auf diese Grundlagen wirklich einlassen, dass die das auch können, dass die dann noch mehr Material an die Hand kriegen und da Fragen gestellt kriegen im Kurs und weitere Anregungen erhalten. Und natürlich durch die Videos auch den Autoren nochmal zu sehen bekommen, der das kommentiert nochmal, diese Texte, weil das natürlich in meinen Augen alles höchst ja, wertvolle Grundlagen sind, ohne die ja wir meines Erachtens auch irgendwie stagnieren oder wir gehen ein paar Schritte, aber dann geht es irgendwie nicht weiter und wir wissen auch nicht, warum es nicht weitergeht. Und das hat mich immer irritiert und herausgefordert, da mich selbst tiefer drauf einzulassen. Naja, und jetzt lasse ich meine Leser Anteil haben daran.
Ja, ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass in der Kirche eigentlich wenig bis gar nicht über solche Themen gesprochen wird. Ich dachte mir noch, es ist eine Empfehlung, auch das innerhalb einer Gruppe zu tun, also Kleingruppen, sich damit auseinanderzusetzen. Auch da, denke ich, sind die Kursbücher gut dafür, um das dann in einer Gruppe auch zu vertiefen, weil es ist immer gut, das Zeugnis von jemand anderem auch zu hören. Wie geht der damit um? Was hat der dann schon Erfahrungen darüber gemacht?
Ja, ich weise in jedem Kurs auch am Anfang darauf hin, auch diese Empfehlung, das als Gruppe zu machen, habe dann auch ein paar Tipps und Hinweise, wie das gehen kann, und wie man das als Gruppe irgendwie angehen kann, das zusammenzumachen. Aber das ist wirklich natürlich sehr günstig, wenn man die Möglichkeit hat, das so zu machen.
Gut, bevor wir jetzt näher auf die einzelnen Bücher eingehen, hier mal ein Überblick. Also über uns ist die Palette, die 7 Stück deiner Bücher dann aufgereiht. Ich habe sie nicht in die obere Zeile alle reingebracht, also sind sie so versetzt angegeben. Also das erste Buch, das siebenfache Licht, der Weg der Erlösung, der allen offen steht. Das zweite Buch war Initiation, der andere Weg. Das dritte Buch, Geheimnisse der Kraft, Leben in der Vollmacht Gottes. Das vierte, 7 Wege, wie Gott führt. Das ist wirklich auch zentral. Fünftens, in der Macht seiner Stärke, neue Erfahrungen mit der Waffenrüstung Gottes. Das sechste Buch oder sechste Serie, der Heilige Weg, Leben im Geist und in der Wahrheit. Wie funktioniert das überhaupt? Und der siebte, der fünffältige Dienst, wenn der Leib Christi Jesu Wesen widerspiegelt. Gut, gehen wir mal näher auf die einzelnen Bücher ein. Kannst du uns einen Überblick geben, über was es in dem Buch über das siebenfache Licht geht? Licht ist ja eigentlich ein zentrales Thema in der Bibel. Das Licht vertreibt alle Finsternis, sodass die Wahrheit ans Licht kommt. Auch wir sind aufgefordert, selber Licht zu werden.
Ja, also in diesem Buch, wie du schon gesagt hast, geht es darum, dass Erleuchtung eigentlich ein biblisches Thema ist, aber weil die Esoteriker so viel darüber sprechen, über Erleuchtung, hatte ich den Eindruck, dieses Wort wollen also Christen schon gar nicht mehr gebrauchen und das ist jetzt schon so belegt irgendwie, dass, ja, dass man darüber nicht sprechen möchte, aber die Bibel spricht ja darüber. dass der Heilige Geist die Augen unseres Herzens erleuchtet,
genau.
Dass wir sehen, dass wir erkennen. Und dieses Erkennen, dieses Sehen, ist also ein Thema, dieses geistliche Sehen ist ein Thema durch die ganze Bibel. Da heißt es ja, das ist Epheser 1, 17 bis 19, dass der Heilige Geist die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir wissen oder erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, also hier sind eine ganze Reihe Dinge genannt, die man anscheinend nicht hinreichend erkennen kann und verstehen kann, ohne diese Herzenserleuchtung. Und ehrlich gesagt, mir waren diese Begriffe alle die längste Zeit ein Buch mit 7 Siegeln. Also das war mir überhaupt gar nicht begreiflich, was hier gemeint sein soll. Und immer die Frage mit der Berufung, ja, und die Herrlichkeit und das Erbe und dann ja die Größe seiner Kraft an den Glaubenden, ja, habe ich also eigentlich eher nicht erlebt. die Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke, also diese Dinge waren mir ehrlich gesagt gar nicht zugänglich. Und natürlich sagt Jesus, wir sind das Licht der Welt, er ist das Licht der Welt. Und dann sagt er, jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr das Licht der Welt, und in eurem Licht werden die Leute einfach eben sehen können, wie die Dinge sich wirklich verhalten. Und das ist der Schlüssel, um den es geht bei der Erleuchtung, es geht um die Wirklichkeit. Ja. Wie können wir die Wirklichkeit erkennen, wie sie wirklich ist? Und im Dunkeln kann man sich eine Menge vormachen und im Dunkeln bilden sich die Ideologien und die Meinungen und die Theologien und die Ansichten und dann ist alles gegeneinander. Eine Ansicht gegen die andere und wir glauben das so und die anderen glauben das so und dann ja. Aber wenn das Licht kommt, wenn diese Erleuchtung, wenn dieses Licht hineinkommt, dann werden die Dinge sowohl in uns als auch außerhalb von uns, werden die sichtbar, wie die wirklich sind. Ja, also ich habe immer das verglichen, wenn ein Christ, ein Moslem, ein Atheist oder was, die wären jetzt in einem Raum und in dem Raum ist es aber dunkel oder zwielichtig, ja, dann hat jeder da so seine Meinung und seine Idee, wie dieser Raum beschaffen ist und so weiter. Aber wenn jetzt die Türe aufgeht, wenn das Licht angeschaltet wird und da drin steht ein Stuhl und ein Tisch, dann wird ja jeder von diesen Menschen sagen, ja, da steht ein Tisch und da ist ein Stuhl. Das ist nicht ideologisch und das ist keine Meinung und das ist keine Religion. Das ist die Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist da ein Stuhl und ein Tisch. Und jeder, wenn das Licht nur angeht, da hören die Meinungen ja dann auf, ne? Weil ja dann jeder sieht, was da ist. Und das ist auch das Wunderbare. Also im Licht des Heiligen Geistes werden die Dinge erkennbar, wie sie sind. Dann hören die Meinungen und der Streit und meiner Meinung nach sogar die Religion, das hört alles auf. Ja. Weil jetzt ist endlich die Wirklichkeit angebrochen und wir fangen an zu sehen, wie es ist. Darum geht es in diesem Buch, das siebenfache Licht. Und an erster Stelle, wenn diese Erleuchtung kommt, ist es gar nicht so einfach, weil, ja, dann erkennen wir natürlich, ja, wie verkehrt auch alles ist, wie schräg alles ist, wie getäuscht wir auch wurden und wie die ganze Welt wirklich in der Lüge ist, also wie einfach gar nichts stimmt. Und vorher haben wir gedacht, na ja, also so schlimm ist das alles doch gar nicht und geht uns doch gut und irgendwie, und wenn wir uns an die Gebote halten oder so, aber das ist was ganz anderes, als wenn wir eingetaucht werden in das Licht. Und die Dinge fangen sich an, uns zu offenbaren, uns zu zeigen, wie sie sind. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Offenbarung, ein Geist, der uns alles unentwegt aufdeckt, wie es wirklich ist. Und dann können wir anfangen, auch damit angemessen natürlich umzugehen, weil wir es ja nun sehen, wie es wirklich ist. Der Heilige Geist besteht auf die Wahrheit, und zwar nicht eine ideologische oder religiöse Wahrheit, sondern auf die Wirklichkeit. Die Wahrheit wie alles wirklich ist. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit. Also das ist nicht, ja, da hat jeder so seine Wahrheit oder hat jeder so seins und da. Nein, dieses Licht, also diese Realität, die uns da aufgedeckt wird, ist die Realität. Nicht die ideologisch gefärbte von irgendwem, sondern die echte. Und dann können auch wir echt werden, wahr werden, real werden, wirklich werden. Also das ist es, worum es geht. Viele Menschen sehnen sich auch danach. Sie wollen authentisch, nennt man das heute. Authentisch werden, wie können wir authentisch leben? Ja, also wenn wir kein Licht haben, wenn wir keine Erleuchtung haben, können wir nicht authentisch leben. Es ist ja gar nicht möglich, ne? Wir tappen ja im Dunkeln. Wir können es nicht, wir können den Weg überhaupt nicht sehen. Und jetzt können wir uns vorstellen, Menschen, die nicht erleuchtet sind und Menschen, die erleuchtet sind, wie unterschiedlich. Die einen sind wie blind und die anderen sind ja wie Sehende. Ja, ein Sehender, der kann also seinen Weg gehen tausendmal schneller und weiter und ohne Unfälle wie der Blinde. Und das gilt auch für Gemeinden, die auch, ja, wenn sie erleuchtet sind, ja, dann müssen sie nicht über jedes Hindernis stolpern und jedes Problem muss sie furchtbar belasten und verletzen. Muss gar nicht sein. Ja, das Besondere in diesem Buch ist auch natürlich dann 7 Stufen der Erleuchtung. Also, dass ich hier davon ausgehe, Erleuchtung ist ein Prozess. Es ist nicht einfach nur ein Moment und das war's. Es geht mit solchen Momenten los, das ist schon richtig. Aber dann fängt ja dieses Licht an, uns zu auch zu korrigieren und zu motivieren und uns eine völlig andere Lebensweise zu ermöglichen. Und wenn wir uns darauf einlassen, siehe da, dann finden wir, es gibt auch Stufen der Erleuchtung. Wir gewinnen ein bestimmtes Maß an Licht. Die Bibel redet auch mal von dieser Augensalbe, dass wir Augensalbe bekommen können. Und ich hatte mal in einer Vision, diese Augensalbe wurde mir gegeben, aber nur 10%. Weil mir wurde gesagt, also 100%, das hältst du nicht aus. Das ist zu viel. Du kannst nicht alles auf einmal sehen oder zu sehen bekommen. Das würde dich sowas von total überfordern. Kannst du nicht aushalten. Und ich habe es auch so erlebt, jetzt durch die Jahre, also Stufen der Erleuchtung und von einem Maß zu einem weiteren Maß. Die Bibel redet auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist ganz ähnlich. Wir gehen von einem Maß an Herrlichkeit zu einem größeren Maß. So auch diese Erleuchtung oder dieses Licht, das uns aufgeht und indem wir anfangen zu leben, das nimmt dann also zu, wenn wir ein bestimmtes Maß integriert haben und da drin zurechtkommen, damit umgehen können, mündig damit werden, ja, dann wird uns ein weiteres Maß an Erleuchtung zuteil, die also dann wieder uns wesentlich erweitert und wesentlich unser Leben, ja, unsere Lebensmöglichkeiten werden viel größer, viel weiter, was aber auch unsere inneres Dehnen dehnt. Also wir müssen schon unsere Kapazität, unsere Aufnahmefähigkeit wird gedehnt. Das ist alles nicht so ohne. Das schreibe ich auch in diesem Buch. Es ist nicht so ohne, wer diesen Weg geht. Der hat ja was vor sich. Aber das ist der Weg, der eigentlich für uns Christen gedacht ist, dass wir den Weg der Erleuchtung gehen. Ja, das ist also der Untertitel, der Weg zur Erleuchtung, der allen offen steht. Es ist gar nicht, die
Mir fällt gerade.
Voraussetzung ist nicht ein Meister zu sein, sondern dass du steh auf, werde Licht. Ne? Jesaja 60, steh auf. Also da geh mal los, fang mal an, werde Licht und dann wird es immer heller.
Mir fällt da gerade ein praktisches Beispiel ein. Als ich noch Leiter eines prophetischen Dienstes war, habe ich einfach mal was ich vorbereitet habe, weggelegt und habe den Leuten gesagt, wir lassen jetzt mal den Heiligen Geist machen und jeder bringt mal seine Offenbarungen, die er bekommt, ein. Und interessanterweise hat es alles wunderbar zusammengepasst. Also ich möchte euch, die ihr hier zuseht, zuhört, Mut machen, euch darauf einzulassen, mal den Heiligen Geist über Offenbarungen das Ganze leiten zu lassen. es lohnt sich. Gut, gehen wir zum nächsten Buch. Du hast ein Buch über Initiation geschrieben. Ich vermute mal, Initiation im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben ist nur wenigen bekannt. Mir war es auch nicht bekannt. In der Kirche baut man ganz auf Wissen, meist in Form von Predigten und weniger auf Erfahrungen. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also das ist wieder so ein Wort. Initiation ist auch so ein Wort, wie Erleuchtung auch. Das irgendwie so
geklaut worden.
Genau, so geklaut worden ist, und die Leute verbinden damit irgendwie schamanische, irgendwie, weiß ich nicht, was für Einweihungen und Riten und Zeug. Ja. Irgendwas ganz Okkultes und also Hände weg und ganz gefährlich und so. Aber Initiation ist eigentlich von der Definition her die Veränderung oder eine Verwandlung unseres Zustandes, unseres Seinszustandes. Also da sehen wir schon, also das sagt auch Wikipedia, die Verwandlung des Seinszustandes. Wir werden von einer Art von Sein, von Zustand verwandelt in einen anderen. So, und das gute Bild oder das Bild, das dafür dann gewöhnlich auch hergenommen wird, ist natürlich die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling.
Ja.
Diese Transformation, die da stattfindet, wo die Raupe eben nicht nur die immer bessere Raupe wird, sondern sie wird eben verwandelt. Sie geht in diesen Kokon, sie löst sich in ihrer alten Form auf und es bildet sich eine neue Form, die aber nun wirklich sehr anders ist als vorher, ne? So, der Schmetterling, wenn man es nicht wüsste, würde man das gar nicht, würde man nie auf die Idee kommen. Also diese Raupe und dieser Schmetterling, ja, die sind eigentlich, das ist dasselbe. Das eine kriecht, andere fliegt und auch diese Unterschiede sind natürlich enorm, was da jetzt an Möglichkeiten ist durch diese Verwandlung. Ja, und jetzt sagt die Bibel auch, dass wir verwandelt werden. Wir werden verwandelt in das Bild Christi. Wir werden nicht nur verbessert und optimiert und irgendwie durch Gehorsam und Anstrengung werden wir immer besser, irgendwie Jesus nachzumachen. Also diese Nachahmungsgeschichte und wie du schon sagst, diese Wissensgeschichte, dass wir meinen, ja, wenn wir nur genug Bücher gelesen haben, genug Seminare besucht haben, wenn wir genug Predigten gehört haben, wenn wir nur ganz, ganz, ganz viel wissen, wenn wir nur durch Information das alles aufgenommen haben, ja, dann haben wir das. Aber die Feststellung ist, nein, egal wie viel Informationen wir uns holen, wir haben es immer noch nicht, worüber diese Worte Gottes sprechen. Es ist durch Wissen nicht zu erlangen und das ist ja, also für mich war das in meinem Christenleben eine riesige Frustration, weil ich bin ein Wissenstyp. Also ich habe die Bücher alle gelesen, hallo. Ich habe die Kassettenserien seinerzeit, waren es noch Kassetten, also ich habe das alles rauf und runter, zu welchen Themen auch immer gehört und gehört und gehört und habe mir also jede Menge Wissen angeeignet und erwartet, ja, wenn ich da jetzt dann nur
ordentlich, wenn ich es weiß, passiert es.
Bescheid weiß, ne? Und da war ich sogar auf einer Bibelschule, noch einer. Also so, aber ich wurde eigentlich immer frustrierter, weil dieses Wissen hat nicht zu dieser Verwandlung geführt. Ich blieb derselbe. Ich kam eigentlich nicht vom Fleck und ich kam in die Dinge, worüber die Bibelverse, die Verheißungen sprechen, kam ich nicht hinein. Ich stand wie vor der Tür, ja. Also da stand der Text auf der Tür, da stand der Vers und ja, aber wie komme ich denn durch die Türe jetzt in diese Realität, in diese Wirklichkeit dieser Worte, worüber die reden, wie komme ich da rein? Und ich kam nicht da rein. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, gut, es gibt eben einen anderen Weg als den des Wissens. Es gibt auch einen Weg der Initiation und der Heilige Geist ist eigentlich ein Initiationsmeister. Mhm. So, der Heilige Geist bringt uns an einen Punkt, wo er anfängt, uns zu verwandeln in andere Menschen, in diese neue Schöpfung, in göttliche Menschen, die so sind, dass sie durch diese Türe gehen können. die in die Lage dazu versetzt werden, die in ihrem Wesen so verändert werden, so verwandelt werden, dass sie das können, dass sie das leben können, dass sie das erfahren können, dass sie auf dieser Ebene sich bewegen können, von der diese Worte sprechen. Und ja, da habe ich also dieses Buch geschrieben, viele Jahre lang habe ich daran geschrieben, das hat mich also sowas von bewegt, das erste Kapitel schon, Identität. Identitäten. Ja, wie kommen wir eigentlich in Identitäten hinein? Das hat mich schon, ich hatte gelesen, hat die sehr bekannten Worte von Paulus, Philipper 4, 12 bis 13, da sagt er, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja, also dieses Eingeweiht, das spricht eigentlich von einem Mysterium. Auch so ein Wort, das auch die Leute nicht hören wollen. Mysterium, ach du Scheiße. Was ist denn das? Okkultes, das Mysterium, aber im Griechischen wird dieses Wort hier wirklich benutzt, das Mysterium, das Geheimnis, die Bibel redet von vielen Geheimnissen. Und wir kommen in diese Geheimnisse des Lebens, des Lichtes, der Wirklichkeit, wir kommen da nicht hinein, wenn wir nicht hineingebracht werden. Ja, und dieses, von dem, was Paulus hier redet, dass er, was er alles vermag, dadurch, dass er eingeweiht hinein initiiert wurde in dieses Geheimnis, ja. Ja, das ist es. Wunderbares Wort, 1. Petrus 2, 9, die Identität. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, dass ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja, also da haben wir auch wieder das Licht, zu dem wir also da berufen worden sind, zu seinem wunderbaren Licht. Und das sind jetzt Identitäten, ja. Ihr seid, ja, sind, ihr seid, ihr wisst nicht nur etwas drüber, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heilige Nation. Ja, das sind so Begriffe, das sind solche Identitäten, ja, wie kommt man denn da rein? Wie weiß man denn nicht nur, dass das da steht und dass das ja sehr gut klingt und... Ja, anscheinend muss man das ja sein, damit man dann auch ja diese Tugenden Gottes verkündigen kann, seine Fähigkeiten verkündigen kann, demonstrieren kann, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, genau. Also hier geht es in diesem Buch viele solche Verse, wo klar wird, dass... Das kann man nicht durch Wissen, kann man das nicht erreichen. Da haben die Theologen völlig verschiedene Ansichten drüber, ja, was denn das jetzt dann bedeutet, die heilige Nation zu sein. Und aber ja, das sind dann Meinungen. Aber hier geht es ja um das Sein, dass wir das sind. Und diese Seinsfragen, also die Kirche ist ja sehr orientiert an diesen Tu-Fragen. Also wie tue ich es, wie tue ich es? Aber nicht die Frage, wie bin ich es? Und wir haben ja in der Bibel auch bei Jesus ganz wunderbar diese Worte, diese Ich Bin. Ich Bin Worte. Ich Bin der Weg. Ich Bin die Wahrheit. Ich Bin das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich Bin, also was er alles sagt darüber, was er ist, wer er ist. Und so, da ist eine Identität und Jesus verkörpert diese Realitäten. Er ist das. Er weiß nicht nur was drüber, er ist es, er ist kein Schriftgelehrter, der da Bibelstellen drüber zitieren kann, er ist das. Und das ist es, worum es bei Initiation geht, dass wir es werden. Ich habe mir das Schlagwort genommen, vom Wissen zum Werden.
Ja.
Vom Wissen zum Werden, wie kommen wir aus diesen, ja, großer Kopf, ne? Wir wissen viel. Aber wir sind es nicht, wir sind damit nicht identifiziert, wir leben jenseits dieser Realitäten. Wir hoffen vielleicht nach unserem Tod dann mal daran zu kommen. Und ja, von daher ist es natürlich eine riesige Empfehlung, dieses Buch, weil es ist so, so wichtig, dass wir begreifen, es gibt einen anderen Weg. Das ist der Untertitel, der andere Weg. Wie wir oder wie der Heilige Geist uns denn in diese Identitäten, diese Realitäten hineinbringt, dass wir es werden, dass wir da hinein verwandelt werden. Also das ist die Definition von Initiation, diese Verwandlung in einen anderen Zustand, ein anderes Wesen, dass wir vorher, da hatten wir vorher keinen Zugang. In den alten Völkern gibt es noch Initiationen, zum Beispiel wenn der Jugendliche dann zum Erwachsenen wird, da gibt es dann auch solche Initiationsriten. Das gibt es rudimentär im Christentum auch noch, irgendwie dann die Taufe und solche Sachen. Aber das ist so rituell geworden, das hat seine initiatische Kraft total verloren. So die Leute auch mit der Taufe, sie wissen gar nicht, wo sie rauskommen und sie wissen gar nicht so richtig, wo sie
Reingetaucht
reinkommen.
werden, ja.
Eigentlich sollte die Taufe eine Verwandlung, einen Prozess der Verwandlung markieren, die aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm ist. Die Leute wissen es gar nicht mehr, dass es hier eigentlich um eine Verwandlung geht und dass wir wirklich als andere aus dem Wasser kommen, wie wir reingehen. Aber ja, das musste auch schnell, schnell erledigt werden, irgendwie noch am Gottesdienst angehangen. Auch da das Bewusstsein, die Bewusstheit, was geht hier? Was ist hier wirklich los? Das ist so klein, das ist so gering. Alle machen sich nur Gedanken über die Feier hinterher und den Kuchen und dann, ob alles stimmt
Ja, genau.
und alles richtig ist. Und wenn da alles richtig gewesen ist, ja, dann sind sie auch richtig getauft. Aber das glaube ich nicht, dass die deswegen richtig getauft sind. Das brauchte für den Heiligen Geist, der allen Menschen eigentlich in diese Position bringt, dass er sich taufen lassen kann, dass er durch so eine Verwandlung geht. Eigentlich müsste man die Leute, die sich taufen lassen, 2 Wochen in irgendeine einsame Hütte schicken. Und dann müssten die sich wirklich ja, mit sich und mit dem, worum es geht, auseinandersetzen, beten, fasten, an die Grenze gebracht werden. Ja, also Transformation, Initiation, das geschieht oft an Grenzen, also nicht da, wo alles so läuft und alles. Wir haben kein Problem, ne, meinen wir.
Ja.
Initiation geschieht oft da, wo wir in die Enge getrieben sind. Es geht gar nicht weiter. Es muss ein Wunder her. Es muss eine
Es muss.
Verwandlung geschehen. Ja, wir können nicht zurück. Nach vorne können wir so, wie wir sind. Geht auch nicht. Ja, da muss was passieren. Und da kann auch was passieren. Ein Wunder kann passieren, dass wir ja von der Raupe zum Schmetterling
Werden, ja.
werden.
Ja, ich habe persönlich festgestellt, wenn ich mal da durch bin, über die Schwelle bin, ich kann nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht wieder vom Schmetterling zurück in die Raupe mich verwandeln. Das ist Einbahnstraße. Gut, zum nächsten Buch. Vom Apostel Paulus stammt folgendes Zitat. Denn nicht in Worten besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft. Das steht in 1. Korinther 4,20. Paulus legt in seinen Schriften einen Fokus auf die Gaben des Geistes, also letztendlich damit auf die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Ja, warum sehen wir deiner Meinung nach so wenig in der Kirche?
Ja, das ist 1. Korinther 4, Vers 20, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Das Reich
Meine
Gottes
auch.
besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ja, es wurde in der Kirche irgendwie mit der Zeit genau ins Gegenteil umgedreht. Jetzt besteht es in Worten und nicht mehr in Kraft.
Ja.
Es ist also irgendwie genau pervertiert, genau in sein Gegenteil gedreht worden. Jetzt hat es keine Kraft mehr, aber es ist sehr wortreich. Ja, das ist natürlich auch für alle, die die Bibel jetzt ernst nehmen, ist das natürlich ein Problem, ne? Weil Jesus hat ja auch Kraft verheißen und gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Pfingsten kam, große Kraft kam da auf die Gemeinde war also riesig attraktiv und tausende von Menschen kamen dahin und dann wurden die geheilt und da war also eine solche Kraft. eben nicht nur Worte, sondern da war Power, da war Kraft. Kraft ist für die Menschen sehr attraktiv. Das ist in Wahrheit das, was die Evangelisation attraktiv und erfolgreich macht, dass da wirklich was passiert. Da ist Kraft im Spiel. Da
Zeichen und Wunder, genau.
Zeichen und Wunder. Ja, wenn wir die aber rausrechnen, die Zeichen und Wunder, also dann bleibt dann schon mal von den Evangelien gar nicht mehr so viel übrig. Und die Heilungen und was, also alle diese übernatürlichen Kraftwirkungen, wenn wir die rausnehmen aus der Gleichung, ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ne?
Dann bleiben nur noch Worte übrig.
Bleiben nur noch Worte übrig, von denen auch nicht mehr viele. Nee. Also wir müssen ja so vieles wegstreichen und der ganze Missionsbefehl fußt ja darauf, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ne? Darum geht hin, wendet sie an, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Also wir haben dieser Missionsbefehl auch da. Wie sollen wir denn den Missionsbefehl erfüllen? Nur mit Worten. Also meiner Meinung nach auch ist das wirklich nicht möglich, ist auch so nicht vorgesehen von Jesus, sondern wir sollen Kraft empfangen und wir sollen in seiner Kraft also leben. Und es gibt dann eine Stelle, wo es heißt, dass es gibt Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt Wirkungen, Kraftwirkungen, der gleiche Gott. Es gibt die Gaben, aber es ist derselbe Geist. Und diese Gaben, diese Dienste, diese Wirkungen sind alle voller Power. Die sind alle sehr mächtig. Da geht es nicht um Worte, sondern um Wirkung. Bestimmte Dinge werden bewirkt in einer Art und Weise, die menschlich nicht möglich ist. Das macht die Gemeinde überhaupt zur Gemeinde, meiner Meinung nach. Ne?
Ja.
Also wenn wir das runterziehen auf das rein menschlich machbare Maß, naja, dann ist es ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Und da passiert eigentlich gar nichts. Ne? Das haben wir jetzt in den Kirchen, so eine Art endlose Wiederholungsschleife. Immer dasselbe, völlig vorhersagbar. Das gleiche, was letztes Jahr war, der gleiche Jahreskreis, alles wiederholt sich. Wenn etwas sich immer wiederholt, dann ist es auch bald überholt. Und es ist irgendwie nur noch langweilig. Ja, jetzt habe ich in diesem Buch einige wirkliche Kraftquellen beschrieben, die mir mit den Jahren also auch sich mir erschlossen haben. Und das ist natürlich wieder die Identität. Ganz am Anfang die Identität. Wer sind wir eigentlich? Ja. Was ist Schöpfungsbericht? Was steht da über den Menschen? Ne? Da steht nämlich, dass er herrschen soll. Und er soll also irgendwie jetzt da in diesem Garten Eden, er soll diesen Garten ausbreiten über die ganze Erde und er soll jetzt hier über alles, was da ist, herrschen. Ja, wie kann man herrschen ohne Kraft? Wie kann man herrschen ohne Macht? Das geht gar nicht. Also auch Eva gegenüber wird es auch wiederholt, dieser Auftrag geht hin und ihr sollt jetzt die Herrschaft ausüben. Und zwar göttliche Herrschaft. Und Jesus hat das später dann auch eben genau gezeigt. Ja, wie sieht eigentlich göttliche Machtanwendung, göttliche Herrschaft aus? Genannt das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes ist das Evangelium von der Macht Gottes. Die Macht, die angewendet wird zum Heil. Ja, wie attraktiv ist das? Wie wichtig ist das? Und wenn wir das verlieren oder wenn wir das nicht haben, ja, was bleibt übrig? Also dieses Kapitel Made for Paradise. Also wir sind für Paradies gemacht. Wir sind eigentlich dazu gemacht, Herrschaft auszuüben. Und Psalm 8 ist ein ganz wunderbarer, sehr empfehlenswerter Text über die Identität des Menschen, des göttlichen Menschen und wie mächtig der ist. Ja, dann geht es weiter, das Kapitel spricht zu dem Berg, als Jesus sagt, ja, wenn ihr zu dem Berg sagt, der soll sich ins Meer werfen, dann wird er das machen. Und da geht es also um Worte, die Macht haben, Worte, die eben nicht nur Information sind, sondern die eben Träger von Vollmacht sind und die also im Namen Jesu gesprochen, also die gleiche Wirkung haben, als würde er selber die sprechen. Ganz, ganz wichtig, die Sache mit den Worten. Dann der Sabbat. Den Sabbat halten, ja. Also wenn wir diese Sabbat, diese Zeit, in der wir die Dinge ablegen und in der wir neue Dinge offenbart bekommen, wenn wir solche Zeiten nicht haben, werden wir untergehen in dem endlosen Stress, in dem endlosen zu viel, in dem Zeug. Aber der Sabbat ist eigentlich etwas, was uns auch wieder sammelt und wieder ausrichtet und wieder klärt. Und wir uns auch wieder erinnern, wer wir eigentlich sind und wofür wir hier eigentlich gehen und was wir eigentlich mal sagen wollen und sprechen wollen über unsere Berge, aber vielleicht auch mal über unsere Gesundheit oder über unsere Familie und über unsere Frau. Über alle Dinge gibt es göttliche Inspirationen und göttliche Worte, die mal ausgesprochen werden wollen durch unseren Mund. Wir sind nämlich Träger eines Mundes. Wir können die Worte sagen, die Tiere nicht, aber wir schon. Und die Frage ist, ob wir es denn eigentlich tun. Ne? Ja, dann der Krieg um die Anbetung. Anbetung als eine Kraftquelle. Ich meine, jeder, der in der Anbetung ist, der weiß, dass es eine riesige, unglaubliche Kraftquelle ist, weil wir in dieser Anbetung so eins werden mit Gott, dass sich uns sein Wesen, sein Geist, seine Kraft, seine Liebe und Besonnenheit, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit sich uns mitteilt und wir dann auf einmal ein viel kraftvolleres Leben leben, als wenn wir von Anbetung eigentlich gar nichts wissen. Ja, wir sind auch gerufen, der Krieger erwacht, ist ein Kapitel, so wir sind auch gerufen, sagt die Bibel, Epheser 6, Vers 10, einen Krieg zu führen. Und dann heißt es, wir sollen stark sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit wir also uns mit diesen geistlichen Mächten, negativen Kräften und Mächten anlegen können und denen das Territorium wieder wegzunehmen und was die gestohlen haben, alles zurückzuholen. Das ist also ein riesiger, unglaublicher, geistlicher Krieg im Gange. Und ja, wenn man keine Kraft hat, ja, dann kann man auch keine Waffenrüstung tragen. Das heißt ja dann im weiteren Verlauf des Textes, weil wir diesen Krieg haben an der Backe, sollen wir nun auch diese Waffenrüstung da anziehen. Und das ist alles, klingt für Leute, die von dieser Macht Jesu stark im Herrn, Macht seiner Stärke gar nichts wissen. Das ist für die alles ein Buch mit sieben Siegeln. Sie verstehen gar nichts von diesen Dingen. Sie können das ja auch nicht. Es ist alles viel zu schwer. Ja, wie sollen wir diese Rüstung tragen? Wie sollen wir dieses Bewusstsein aufrechterhalten? Wir haben es nicht, wir können es nicht ohne diese Macht, ohne diese Stärke. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wenn wir aber jetzt diesen Kampf, den wir da kämpfen sollen, nicht kämpfen, was passiert denn dann eigentlich, ne?
Ja, wir fahren eine Niederlage nach der anderen ein.
Ganz genau, ne? Wir leben eine einzige Niederlage. Wir sind zwar Christen, wir sind verbunden mit dem, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist und leben die volle Niederlage. Das ist für viele Christen auch ein sehr schwerer Befund, festzustellen. Ja, sie sind genauso in der Ohnmacht, in der Niederlage, wie die Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Ja, da ist ja gar kein Unterschied. Ja, sie werden genauso krank, gehen genauso kaputt, sind genauso gestresst, sind genauso irgendwie überall Mangel. Überall nichts funktioniert. Ja, sie sind von diesen Mächten genauso geschlagen wie die anderen, ne? Die Gott gar nicht kennen, ne? Das ist bitter und das ist auch etwas, was die Kirche schwer belastet, dass man oft keinen Unterschied sieht zwischen dem Bekehrten und dem Nichtbekehrten.
Ja, das hängt alles an der Kraft. Ist sie da oder ist sie nicht da? Wenn die Kraft da ist, dann passieren diese Zeichen und Wunder. Wenn
Das
sie
macht
nicht da
Spaß.
ist, passieren sie eben nicht oder sehr, nur sehr, sehr sporadisch. Also ich denke, das Hauptproblem, was ich in Gesprächen rausgehört habe, ist, wenn ich mich auf die Gaben des Geistes und auf die Kraft einlasse, ist dieser Kontrollverlust. Ich habe nicht mehr die Kontrolle, sondern der Heilige Geist hat sie. Und für mich, es ist immer die Frage des Vertrauens. Für mich heißt es, Halleluja, preis den Herrn. Er hat die Kontrolle, nicht mehr ich. Ich vermassel sowieso alles. Aber der Heilige Geist, der hat dann die Kontrolle. Und für viele ist es eine große Hürde, darüber zu gehen, diese Kontrolle, diese vermeintliche Kontrolle über Leben abzugeben, nämlich dem Heiligen Geist. Glaubt mir, Leute, er kann es viel besser wie wir.
Ja. Also ich kann in diesem Buch Geheimnisse der Kraft, ich empfehle das natürlich riesig, riesig, weil ich habe das wirklich, ich kann das ohne zu lügen behaupten, bin ich aus diesem Leben in der Niederlage wirklich
Ja,
rausgekommen und
ich
ich
auch.
lebe nicht mehr in der Niederlage und das schon viele Jahre nicht mehr, sondern auf einem gewissen stabilem Niveau von Kraft, die viel größer ist wie früher.
Ja.
In den Anfangsjahren meines Glaubens, wo ich da über diese Kraft im Grunde auch gar nichts wusste und mich auch eigentlich sehr viel um die Sünde gedreht habe, nicht um die Kraft.
Sündenmanagement.
Genau, eigentlich um die negativen Sachen und Gott will uns natürlich mal um die positiven Sachen, dass wir da um die kreisen und mal über diese nachsinnen und darin Offenbarung bekommen. Ja, das ist auch wirklich. Also Christen sind auch depressiv. Viele sind depressiv. Sie drehen sich immer um die negativen Sachen, immer um die Verkehrtheiten, die Sünden, was nicht klappt und was falsch ist und ob sie noch was beichten müssen, ob noch verborgene Sünden. Und also es ist schon krass. Und ich denke, auch da sind die Mächte und Gewalten des Bösen dahinter, die Gemeinde immer schön mit dem Negativen zu beschäftigen, schön mit den Problemen, schön mit den Sünden. Ja, da das ist sehr wichtig. Aber das, was wir jetzt, wie wir jetzt in diese Kraft kommen und wie wir diese Kraftquellen erschließen, die wir da in der Bibel reichlich finden, das, ja, das ist vielen ihr christliches Leben lang völlig unklar. Ne? Wissen sie nicht, ne? Das ist kein Thema. Ja,
Ja,
was, da haben
leider.
wir den Mächten nichts entgegenzusetzen. Ne? Wir sind eine zahnlose Kirche, die keinen Widerstand leisten kann.
Gut, kommen wir zum nächsten Buch, zum vierten. Der Prophet Jesaja hat uns Folgendes von Gott überliefert: Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das steht in Jesaja 55, 9. Wie kann ich, beziehungsweise wie können wir unter dieser Voraussetzung die Führung Gottes überhaupt erkennen und dann auch umsetzen? Du beschreibst in deinem Buch gleich sieben Wege, wie dies gehen soll. Kannst du uns mehr darüber sagen?
Ja, ich lese mal kurz aus dem am Anfang des Buches, das in Lukas 1, Vers 77 bis 78 in der Guten Nachricht Bibel, da heißt es: Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von
Licht
oben
wieder.
kommt, also wieder das Licht. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Lande des Todes leben. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Also hier haben wir natürlich wieder einen Zusammenhang von Führung mit Erleuchtung. Ja, also dass Gott erstmal uns ins Licht bringt, damit wir dann die Wege überhaupt sehen können, damit wir nicht wie die Blinden von der Farbe reden. Er sendet sein Licht, er leuchtet allen und dann führt und leitet er uns den Weg des Friedens, den wir auch nicht kennen. Also nicht, wenn wir meinen, wir wüssten, was das ist. Kann ich allen sagen, weißt du nicht, dass dieser Shalom, dieser Friede Gottes ist höher als alle Vernunft.
Ja.
Heißt es, also den kann man, also irgendwie Waffenstillstand ist nicht der Friede Gottes, das ist was anderes. Ja, aber jetzt heißt es, wie du ja gesagt hast, aus Jesaja 55, Gottes Gedanken, Gottes Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und Wege. Jetzt geht es natürlich darum, wie kann uns das offenbart werden? Wie können wir diese Wege gezeigt bekommen, die eben anders sind wie unsere, die höher sind wie die Wege der Welt, die sich davon unterscheiden? Wie können wir denn das erkennen und wie können wir denn? Und da habe ich jetzt sieben eigentlich, ja. Sieben, also erstmal drei eigentlich Stimmen, die Gott eigentlich, wenn wir uns ihm zuwenden, dann erweckt Gott unser Herz. Da ist ja auch die Erleuchtung der Augen des Herzens. Und dann werden auch in uns drin bestimmte Wahrnehmungsorgane, die werden wieder angefacht oder wieder belebt. Die kommen wieder ins Spiel, aber viel stärker wie vorher. Das ist einmal die Stimme unseres Gewissens. Ja, also Gott redet in unser Gewissen hinein. Wir spüren Dinge, wir merken Dinge durch unser Gewissen, was richtig und was falsch ist. Und es gibt eine Reinigung unseres Gewissens, vor allem der Abstumpfung unseres Gewissens, und dann wird unser Gewissen rekalibriert und das wird wieder intakt gebracht, so dass wir eine starke Führung haben durch die Stimme des Gewissens. Eine andere Stimme ist die Stimme der Intuition. Der Heilige Geist also spricht zu uns durch unsere Intuition. Die wird auch wieder angefacht. Die ist bei vielen Menschen sehr. Sie ist irgendwo irgendwie da, ne? Und ist eigentlich selten, dass die mal ins Spiel kommt, dass die Leute so intuitiv was gemerkt haben oder so. Aber doch nicht so, dass sie dieser Intuition meistens jedenfalls gefolgt wären.
Meistens überschreibt der Verstand es sofort wieder.
Du sagst es, ne? Der tut das sofort zensieren und sagt, ja, was soll das? Soll das? Ist unvernünftig und dann, das war's mit der Intuition. Also der Heilige Geist aber facht die Intuition an. Wie das ist, darüber geht auch ein Kapitel in diesem Buch. Es ist so spannend und es ist so empfehlenswert, weil, ja, das ist so wichtig. Ja, weil der Heilige Geist wird durch unsere Intuition auch uns führen. Diese Erleuchtung ist auch etwas, was die Intuition benutzt. Wir einfach auf einmal merken, einmal spüren, wie alles sich verhält, wie die Dinge sind, was vor sich geht. Ja, das ist wie so eine Witterung. Also manchmal haben so Tiere, ja, der Tsunami kommt, die Tiere sind alle schon weggegangen, die
Ja,
Leute liegen noch am Strand, weil ihr
genau.
Verstand gesagt hat, ja, was denn, hier ist doch alles in Ordnung. dann die Stimme der Sehnsucht. Also das ist auch eine Stimme oder ein Mittel, was Gott benutzt, uns zu führen. Wo geht unsere Sehnsucht hin? Der Heilige Geist facht Sehnsucht an. Wenn wir keine Sehnsucht haben, wenn das Feuer nicht brennt, wir werden überhaupt uns gar nicht bewegen. Ja, wir werden auf der Stelle sitzen und das ist uns auch zu viel. Aber wenn diese Anfachung kommt, wenn die Sehnsucht, das Verlangen, die Leidenschaft, wenn diese Flamme wieder in uns angefeuert wird, dann kann die Sehnsucht uns auch Dinge überwinden lassen, die wir nie gedacht hätten, dass wir das könnten. Also Sehnsucht kann eine sehr starke Triebkraft sein, ja, da wir können, die kann uns Dinge wirklich, die kann uns über uns selbst hinaus wachsen lassen, sagt man so, ne? Starke Sehnsucht kann uns wirklich, ist ein Motor sondergleichen. Aber ja, wer facht sie an oder wer erstickt sie? Bei den meisten Menschen ist die Sehnsucht zigmal verletzt worden. Und von daher, ja, sind sie da übervorsichtig und blockiert. Aber der Heilige Geist setzt die Sehnsucht wieder frei und dieses Verlangen. Und wir, das ist so wichtig auch im geistlichen Leben. Das ist auch eine Quelle der Kraft, dass wir die Dinge, die wir sollen, auch wollen. Aber so richtig. So richtig, dass unser Verlangen stark ist. So nicht so, ja, finde ich auch gut. Der ist mein Hirte, mir wird nichts machen. Ja, das finde ich auch schön. Die Sehnsucht sagt, ja, wie? Also, mir wird nichts mangeln. Bam! Also, das ist.
Das wäre ja schön, wenn es wahr wäre.
Die Sehnsucht, ja, also die Sehnsucht ist so etwas, was das wirklich ergreift, ne, und sagt, also, wenn das wirklich geht, mir wird nichts mangeln. Hallo? Ja, also ohne Sehnsucht, also ohne dieses Verlangen, ohne diesen Willen, ja, dann will ich es aber auch, dann will ich es jetzt aber auch haben, ne? Wenn das da steht, wenn das so sein soll, mir nichts mangelt, ich zu stillen Wassern und grünen Auen und mir an nichts mangeln wird, meine Seele erquickt wird, ja, hallo? Das wäre ja schon ein Evangelium genug, wenn das tatsächlich funktionieren würde. Das ist aber auch Sehnsucht, der Heilige Geist feuert die an, ne? Unsere Willigkeit, unsere Bereitschaft, das Verlangen danach, dass wir in die Erfüllung reinkommen von allem, was geschrieben steht. Amen. Ja, natürlich Punkt 4, Gott führt uns durch sein Wort. Aber wieder, wenn dieses Wort nur da in der Bibel steht, ist es
Tot.
trocken und irgendwie wir kommen da nicht weiter mit. Aber wenn der Heilige Geist eben dieses Wort jetzt uns offenbart und anfängt mit uns dieses Wort aufzufalten, aufzumachen, wie die Türe aufzumachen, Ja, dann kommen wir in das hinein, wovon die Worte sprechen, in die Wirklichkeit dessen, worum es geht. Das ist ja was ganz anderes, auch bei dir ein Dauerthema, wie kommen wir in die Worte Gottes hinein und sie in uns. Und das ist wieder der Heilige Geist. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, werden die Worte uns verrückt machen. Also wir werden sie weder verstehen, noch kommen wir je da rein. Sie setzen uns unter Druck,
ja,
weil die reden ständig davon, wie wir sein sollen, aber wie wir nicht sind.
Überhaupt nicht.
Aber wenn der Heilige Geist, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig.
Genau.
So, also wenn der Heilige Geist jetzt die Worte, wenn er die Worte jetzt uns erklärt, und so, dann werden die lebendig. Dann töten die uns nicht mehr.
Ja.
Dann werden die auf einmal lebendig und machen uns lebendig.
Ja.
Diese Erfahrung ist natürlich himmlisch und dann haben wir natürlich unglaublich viele Möglichkeiten auch der Führung durch sein Wort. Weil der Heilige Geist erinnert uns an viele Worte und dann wissen wir, das ist heute das Thema, da geht es lang. Der fünfte Punkt, Visionen natürlich. Auch der Heilige Geist gibt Visionen. Das ist wieder diese Herzenserleuchtung, dass wir auf einmal Dinge sehen, im Geist wahrnehmen. Und der Heilige Geist uns da etwas offenbaren, etwas aufzeigen kann, dass wir dadurch informiert werden. Ja, so und so. Das und das läuft, aber das alles geht interessant so zusammen, auch mit der Intuition, mit der Erleuchtung, mit diesen inneren Wahrnehmungen, auch die Visionen. Leute können auch Visionen lesen, aber sie kommen in die Visionen nicht rein. Also das ist auch so ein Ding, ne? Also ohne den Heiligen Geist, auch selbst wenn wir Visionen lesen, und ich habe viele Visionen aufgeschrieben, da kann man auch nicht andocken ohne den Heiligen Geist. Alles Buchstaben.
Ja.
Und es kann so verwirren dann, ne? Die Visionen verwirren dann, anstatt zu klären. Der Heilige Geist bringt Klarheit. Dann Prophetie, der sechste Weg der Führung, Prophetie, dass der Heilige Geist uns prophetische Worte gibt, prophetische Einsichten. Das geht Hand in Hand auch wieder mit den Visionen,
ja.
Dass wir da Offenbarung haben. Und ganz wichtig, natürlich am Pfingsten heißt es, der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch, alle Menschen, und sie werden prophetisch reden. Also alle haben jetzt diese Möglichkeit, prophetisch, also inspiriert vom Heiligen Geist, Dinge zu beurteilen und darüber das Richtige zu sagen. Und das ist ein großer Teil natürlich der Führung, dieses Prophetische. Also das Prophetische kann man sehr man kann das ganz klein machen, man sieht das nur sehr einseitig. Prophetie ist ein riesig großes Feld und das prophetische Wahrnehmen, das prophetische Reden ist ein riesig großes Feld und es gibt kleine und große Erfahrungen und wie sich das verhält mit den Prophetien und man macht auch viele Fehler. Also auch ein super wichtiges Kapitel, Prophetie. Manche Leute wurden auch voll abgeschreckt, weil sie das alles falsch verstanden haben. Es gibt auch Leute, die es wirklich missbrauchen. Also Prophetie ist so eine Sache. Mein siebter Punkt, Engel. Gott führt durch Engel. Wir sehen in der Apostelgeschichte, durch die ganze Bibel, aber eben auch in der Apostelgeschichte besonders viele, viele Führungen durch Engel, die da kommen und beistehen und sagen, komm hier, da geht es lang. Oder Gott hat dir ja gesagt, du wirst, jetzt geht's auch weiter. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die in der Bibel eigentlich normal ist. Also das ist nicht so abgehoben, wie das für viele Christen irgendwie erscheint mit den Engeln. Die sind ja dazu bestellt, heißt im Hebräerbrief, denen, die das Heil erben, zu dienen, also uns.
Correct.
Damit wir eben den Weg, den heiligen Weg, den Weg des Reiches Gottes, den Weg der Offenbarungen nun dann auch gehen können und auch darin unterstützt werden, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Ja, also diese Kooperation mit Engeln ist natürlich auch wirklich ein großes, wichtiges Thema und meiner Meinung nach aber eben auch ein Grundlagenthema.
Ja.
Es ist nicht nur für die Spezialisten. Es ist für jeden Gläubigen ein grundlegendes Thema. Was ist mit dem Beistand? Was ist mit der Hilfe von Engeln? Also das sind mal so meine sieben Punkte, über die ich hier im Besonderen jetzt in diesem Buch mal spreche. Am Ende habe ich auch ein Kapitel, Gott führt nicht alle gleich.
Korrekt.
Sehr wichtig, auch dieses, wir wollen ja immer alles überschaubar machen und irgendwie, ja,
dann Glaubhausen.
Gleichschalten und normieren und das ist für alle so und da muss man sagen, nein, also diese Führungen Gottes sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich und auch die Wahrnehmungen zum Beispiel von Engeln sind sehr unterschiedlich. Dinge werden nicht gleich, nicht für alle gleich, also diese Gleichschaltung ist des Teufels. Ja, aber wenn wir natürlich diese Führung Gottes in unserem Leben mehr wahrnehmen, dann ist das eine Revolution, dann werden wir auch unabhängiger von ja, Leuten der Kirche oder so, die uns vorgibt, was wir zu denken haben, zu glauben haben, wie wir uns zu bewegen haben. Das ist eine Revolution, weil Gott uns natürlich auch über viele Hindernisse, über viele Blockaden, über vieles hinweg führt, viele Grenzen für uns durchbricht. Wir werden immer freier, ja, wir werden immer freier und wir werden auch immer mächtiger, immer stärker, diese Freiheit auch leben zu können. Das ist nicht wirklich das große Thema in der Kirche, ja. Da geht es immer darum, ja, wir sind befreit von den Sünden. Ja, ja, und da hört es dann auf, ja.
Ja, aber wir sind ja zu etwas befreit, nämlich Jesus nachzufolgen.
Genau.
Und aber wie will ich ihm nachfolgen, wenn ich diese Führung nicht erlebe, die du in deinem Buch beschrieben hast? Es geht nicht.
Ja, genau. Das ist also ganz genau mein Ansatz. Und dann, ja, und natürlich wieder der Trick des Teufels, den Leuten einzureden, ja, das ist nur für, das war nur für Leute in der Bibel oder das ist nur für besonders Ausgewählte.
Heilige.
Ja, wenn man Paulus ist, okay, ja dann.
Vielleicht noch Petrus. Ne?
aber ich Normalo, bei mir doch nicht, ne? Und das ist wirklich eine Lüge, eine große, schreckliche, hindernde Lüge, weil, wie gesagt, Pfingsten, Geist wird ausgegossen über alle. Da gehörst du also auf jeden Fall dazu und auch dir sollen diese Führungen, gerade wenn wir schwach und ohnmächtig sind, brauchen wir erst recht diese Führungen, wie wir da rauskommen. Ne? Wie wir da rauskommen aus diesen Zuständen und Umständen und wie wir in ganz andere hineinkommen. Und da haben wir auch viele Erfahrungen gemacht und können das wirklich bezeugen. Ja. Es ist möglich, es ist wirklich möglich, Führung zu erleben, regelmäßig immer. Als normal, als etwas Normales, Alltägliches, nicht als totale Ausnahme von der Regel. So, Führung ist immer da. Führung, der Heilige Geist geht ja nicht auf einmal weg und sagt, ich komme in einer Woche wieder. Oder tschüss, bis zum nächsten Gottesdienst, dann sehen wir uns wieder. Nein, das ist immer on und immer im Gange. Und deswegen, wir brauchen Orientierung jeden Tag. Also ich frage nach Orientierung jeden Tag. Ich verliere die ganz schnell und dann bin ich irgendwie, ja, dann
zerstreut.
Genau, dann bin ich in dieser Zerstreuung hier und da und nervös und aber der Geist richtet mich wieder aus und ich krieg wieder gezeigt, worum geht es denn heute, was sind die Schwerpunkte, wo geht es lang, wie geht der Weg weiter. Ja, und dann ist es natürlich eine Seligkeit auch, ja. Diese Führung haben, das macht uns ja auch glücklich. Wir haben eine Orientierung, wir wissen, wo wir lang gehen, ja, wir bewegen uns.
Genau. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break und machen noch ein weiteres Interview. Von den 7 Büchern haben wir jetzt 4 durch. Vielen Dank für das Interview. Wir hätten eine Bitte an euch Zuseher, Zuhörer, dass ihr das fleißig in den Social Media Sachen teilt, damit auch andere das erfahren können und sich darauf einlassen können, wenn es sie interessiert, wenn sie mehr haben wollen von Gott. Dann bis zum nächsten Interview. Ich sage immer am Schluss danke fürs Zuhören bzw. Zusehen in dem Fall. Denkt bitte immer dran, kenne ich es oder kann ich es im Sinne von erlebe ich es. Erst sich aufgrund der Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören und sehen uns wieder. Tschüss.
Ciao.